Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Während auf den Straßen immer mehr Elektroautos fahren, gibt es vor allem bei der Ladeinfrastruktur noch immer große Herausforderungen. Vor allem die Kompatibilität verschiedener Angebote, Versionen und Hersteller ist dabei ein wichtiger Faktor. Und damit nicht jeder an seiner eigenen proprietären Softwarelösung arbeitet, wird Open Source immer wichtiger. Doch wie sieht das konkret aus? Welche Open Source Lösungen gibt es derzeit? Und wie wird sich der Lademarkt überhaupt entwickeln? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Marco Möller, dem Gründer und Geschäftsführer von Pionix. Hallo Marco.
Hallo Tobias, freut mich, dich zu treffen.
Ja, wunderbar. Vielleicht für die, die sich nicht so viel mit Ladeinfrastruktur bisher beschäftigt haben, an welchen Stellen spielt denn da Software so überall eine Rolle?
An ziemlich vielen Stellen. Ich meine, wenn man sich so überlegt, das ersetzt ja eigentlich das Tanken vom Auto. Da hat man einen Schlauch reingehangen und Flüssigkeit durchlaufen lassen. Auch da gab es schon ein bisschen Software. Man musste das bezahlen, man musste es abrechnen. Das ging halt früher noch mechanisch mit so, ich sag mal, so einem Wasserzähler. Und dann gab es irgendwie einen Preis, der da angezeigt wurde. Und dann ist man da zu einer Kasse hingegangen, hat Münzen hingelegt. Und so ist halt die neue Welt nicht mehr. Ja. Das ist halt alles digital über Bezahlkarten. Ich habe irgendwelche User-Interfaces, Displays, die Sachen anzeigen. Ich muss mit dem Energienetz kommunizieren als Ladestation. Was habe ich gerade verfügbar an Leistung? Ich muss mich mit Nachbarladestationen absprechen. Ich muss mit dem Auto kommunizieren, was das denn gerne hätte. Also so in die analoge Welt übertragen. Das Auto sagt mir permanent, wie doll der Druck sein darf des Benzinstrahls. Und so ähnlich muss ich beim Elektroauto halt immer regeln, wie viel Spannung, wie viel Strom kann ich in diesem Moment gerade verkraften als Batterie. Dann gibt es noch Methoden, den Bezahlvorgang zu synchronisieren. Vielleicht möchte die Ladestation auch wissen, wie voll der Akku ist. Gibt es eine ganze Menge Software-Kommunikation, die hin und her geht. Und in frühen Jahren der E-Mobilität sind auch daran ganz, ganz viele Ladevorgänge gescheitert und es sind leider immer noch nicht zu wenige.
Ja, und da sind eben nicht nur viele Software-Anbindungen sozusagen nötig, sondern eben auch verschiedene Hersteller. Hersteller von Wallboxen, Anbieter von Ladestrom und so weiter. Und in diesem Bereich ist nun Open Source ein entscheidender Vorteil. Kannst du mal für uns kurz beschreiben, warum das so entscheidend ist?
Gerne. Also ich habe ja angedeutet, es gibt eine ganze Menge Schnittstellen, die so eine Ladestation hat, egal ob jetzt Wallbox oder Supercharger, und die sind auch immer die gleichen Schnittstellen, die hat jeder Hersteller so zu erfüllen. Richtung Backend-Systeme zum Abrechnen, Richtung Fahrzeug, Richtung Solaranlage, Stromnetz und so weiter. Und da gibt es Standards, also so DIN-Normen, große PDF-Dokumente, wo drin steht, wie so eine Kommunikation abzulaufen hat. Die haben anfänglich mal ein paar hundert Seiten gehabt, mal geht das oft schon Richtung 1000 bei den neueren Normen. Und das muss irgendein Mensch runterprogrammieren. Eigentlich ein Mensch oder mehrere Menschen pro Firma. Und die machen alle genau das Gleiche, weil jede Ladestation muss die gleichen Normen erfüllen und die muss ja mit jedem Auto reden können. Das ist also eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung, wenn das jeder genau das Gleiche programmiert. Und das Zweite ist, Menschen lesen dieses PDF und haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was da genau steht. Missverständnisse. Bei sehr vielen 100 Seiten englischen Text, der auch nicht einfach ist, leuchtet das, glaube ich, jedem ein. Diese Missverständnisse passieren auch auf Autoseite. Das heißt, es gibt einmal dieses Standard-Compliance-Thema. Also man muss sich möglichst gut in den Standard halten. Aber was heißt das schon? Das machen die Autos auch nicht immer korrekt. Das heißt, in Wirklichkeit muss man versuchen, als Ladehersteller gegen jede beliebige Wallbox, gegen jedes beliebige Fahrzeug zu testen, gegen jede beliebige Backend zu testen. Und die sind alle leicht anders. Das heißt, ich habe hier eine riesen babylonische Sprachverwirrung, weil nur durch ein Wörterbuch lernt man halt noch lange nicht sprechen. Und das ist halt das zweite Problem, was man lösen kann. Und man sagt, lass uns doch einfach alle den gleichen Code nehmen, dann haben wir halt da keine Vielfalt mehr. Und es ist kein Alleinstellungsmerkmal, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit einem Auto kommunizieren kann als Ladestation, dann habe ich ein Produkt, nicht unbedingt ein gutes. Das ist erstmal so Minimum Viable Product. Wenn ich das nicht kann, habe ich kein Produkt. Das ist also auch kein Alleinstellungsmerkmal von den Sachen, von denen ich hier rede. Trotzdem wird das gerade viel zu oft MeToo-engineert. Und das ist Ressourcenverschwendung und es ist halt wirklich ein Pain beim Kunden hinterher, wenn es nicht geht.
Jetzt könnte man ja denken, Open Source ist dann was, was die EU vielleicht einfach mal festlegen muss, wie das zu laufen hat oder sowas.
Nee, also in den Industrien passiert es halt meistens, dass es irgendwann halt Projekte gibt, die sagen, wir machen das alle gemeinsam, wir teilen uns die Ressourcen. Und das passiert manchmal im akademischen Bereich, gibt es den Ursprung, manchmal gibt es den Ursprung bei den Hobbyisten, die sagen, wir tun uns zusammen. Und tatsächlich gab es auch schon so ganz kleine paar Open-Source-Projekte im Open-Source, also im E-Mobilitätsbereich. Mhm. Die waren aber nicht so richtig industriekompatibel. Es gibt so zwei Strömungen. Es gibt die Strömung, die sagt, wenn ich dir Code gebe und du änderst was dran, dann musst du mir das aber zurückgeben, weil das ist ja nur fair. Klingt auch fair, sorgt aber dafür, dass ein Industrieunternehmen das niemals nutzen würde, weil die wollen natürlich tolle, fancy Produkte drumherum bauen. Und was ist hinter deren? Und die wollen das ja nicht mit dem Wettbewerb teilen. Das heißt, diese Art von Mindset im Open Source ist halt toxisch für industrielle Verwendung. Mhm. Deswegen machen wir das nicht, aber das war halt in den kleinen Projekten, die es vor unserer Zeit gab, so gemacht. Mhm. Ja, und wir setzen das jetzt halt so auf, dass es halt industrielle Verwendung haben kann. Wir haben ein Konsortium gegründet, zusammen mit der Linux Foundation, kennt man vielleicht Linux-Betriebssystem. Mhm. Die haben eine Untergruppe, die heißt Linux Foundation Energy. Und die treiben das halt. Und da geht es gerade richtig voran, dass mehr und mehr Firmen, hauptsächlich auch Akademie und tatsächlich sogar semistaatliche Akteure wie, ich sag mal, Forschungsinstitute, da wird es demnächst noch ein größeres Announcement geben, das kann ich leider noch nicht vorwegnehmen, mhm. aber sagen wir mal im internationalen Bereich, nicht EU, aber anderen Ländern geht es da gerade ganz gut voran. Man könnte das durchaus von der EU sehen, ja, also wenn da jemand zuhört im europäischen Umfeld, ob ihr da mitmachen wollt, gerne, meldet mhm. euch. Aber tatsächlich ist das jetzt aktuell eine Industrieinitiative. Und wie wir darauf gekommen sind, wir selber hatten vorher eine Firma im Drohnenbereich, da haben wir auch am Anfang alles selber gemacht. Also genau diese not engineered here fanden wir doof und es gab irgendwie Open Source, das war aber schlecht und hatte seine Probleme. Mhm. Aber irgendwann hat das halt Fahrt aufgenommen, es hat die komplette Industrie umgekrempelt. Mhm. Und da hatten halt ganz, ganz viele Firmen ihren, ich sag mal, Nokia-Moment erleben müssen in der Drohnenindustrie. Ja. Und also literally, weil Nokia wurde ja auch durch Android, also durch Open Source hinweggefegt. Mhm. Das haben wir halt als gesehen, erlebt, wir wurden hinweggefegt mit unserem damaligen Arbeitgeber Intel, sagten halt, okay, hinterher E-Mobilität sieht spannend aus, aber eigentlich hat diese Branche was Besseres verdient. Mhm. Und haben halt dieses Open Source selber angefangen und initiiert und haben mittlerweile so viele Mitstreiter gefunden auf alle Herren Länder, von staatlicher Seite, von ganz vielen Industrieunternehmen, von akademischer Seite, von Industriekonsortien, mit denen wir zusammenarbeiten, Standardisierungskonsortien, mit denen wir zusammenarbeiten. Also da ist jetzt Momentum entstanden.
Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass es so kleinere Open-Source-Anbieter schon gab. Das heißt, ihr mit Pionix habt jetzt die im Moment größte Lösung, kann man das so sagen?
Also erstmal muss man gucken, wenn man von E-Mobilität und Open-Source redet, was meint man denn da? Also wir kümmern uns halt um die Firmware in der Ladestation und da haben wir gerade tatsächlich mit Abstand die größte Lösung, auch das größte Momentum an vielen Playern, die jetzt zusammenarbeiten. Mhm. Es gibt hier und da so, ich sag mal, Lösungen unter schlechter Lizenz, es gibt und die dann halt deswegen sehr klein geblieben sind. Es gibt hier und da jemanden, der mal so ein Teilproblem Open-Sourced, aber wirklich holistisch den ganzen Ladestack sind wir jetzt weit und breit die Einzigen.
Kannst du uns nochmal zusammenfassen? Du hast schon einiges davon angedeutet, aber welche spezifischen Vorteile dann eure Lösung hat im Vergleich zu proprietärer Software?
Fangen wir erstmal an mit, wenn ich eine Ladeinfrastrukturhersteller bin, ich sage jetzt mal einen Wallbox oder Supercharger Manufacturer, dann kann ich entweder die Software selber machen oder zukaufen. Das hat halt beides so Nachteile. Zukaufen ist es vielleicht billig, weil ich bin schnelle Time to Market, aber ich kann halt nichts modifizieren. Bin halt Vendor-Login, wenn mein Supplier die Preise erhöht, habe ich ein Problem. Wenn der irgendwie nicht das will, was ich will, habe ich ein Problem. Ich kann das natürlich alles selber machen. Bin ich wahnsinnig flexibel, brauche aber vermutlich länger und vielleicht wird es sogar teurer, je nachdem, wie groß mein Volumina ist. Und Open Source ist so best of both worlds, make and buy. Wir als Pionix stehen als Dienstleister zur Verfügung, wenn man kommerzielle Services möchte, so wie Softwarewartung, Testing, Zertifizierung und Co. Oder Engineering-Dienstleistungen zur Erweiterung oder Integration. Aber ich muss das nicht über die Pionix machen. Ich bin dann immer frei, das einfach irgendwann selber weiterzumachen. Das heißt, ich habe dieses Vendor-Login-Problem nicht. Ich habe die Kostenprobleme nicht, weil es einfach durch die große Skalierung die Open Source erreichen kann. Ich sehe Androids, 80% Marktanteil. Geht es auch über sehr, sehr viele Schultern verteilt. Ich habe von den Kompatibilitätsproblemen gesprochen. Die erledigen sich damit einfach, indem ich sehr viele Nutzer habe, die mit mir gemeinsam Bugs fixen. Weil ganz ehrlich, da darf ja durchaus, auch wenn ein Wettbewerber einen Bug findet in einem ISO 15F8-Stack, dann wird er das vermutlich irgendwie contributen in Bugfix, also zurückspielen in die Community. Mhm. Ich habe dadurch viele Vorteile. Aber es gibt noch einen systemischen Vorteil. Und den haben eigentlich alle in der Community. Und zwar, wenn ich jetzt Autohersteller bin, oder ich bin Hersteller von irgendwelchen Cloud-Systemen, müssen die alle mit den Wallboxen reden. Und die haben momentan auch das Problem, dass es da so viele verschiedene gibt. Das heißt, die haben wahnsinnige Aufwände im Testing. Und wenn die irgendwelche Neuerungen im Standard in den Markt bringen wollen, müssen jetzt durch die ganzen Institutionen gehen. Es dauert 10 Jahre, bis das irgendwie sich verbreitet hat. Und dadurch, dass es eine gemeinsame Softwaregrundlage von allen Chargern gäbe in Zukunft, sparen die sich wahnsinnig viel Testingaufwand. Sie können sich viel schneller Innovation durchbringen. Zum Beispiel haben wir mit Volvo letztens zusammengearbeitet im Truck-Bereich. Die ist ein Stück des Standards, das war schon lange da. Die möchten halt irgendwie Freitagabend ihre LKWs vollladen. Leider entladen die sich ein bisschen übers Wochenende und montags morgens geht die Standheizung an, Akku-Vorkonditionierung. Das heißt, die starten montags morgens mit 90% Akku, die LKWs. Ohne Not, weil die waren ja die ganze Zeit angesteckt. Aber leider kann der Standard nicht sowas wie Pause und Restart so gut. Das ist im Standard zwar drin, das hat bloß niemand implementiert. Die sind mit Flyern rumgerannt über die ganzen Events, so bitte, liebe Hersteller, baut das doch ein. Jetzt haben wir das eingebaut, dadurch ist es bei all unseren Kunden drin und Volvo ist happy ever after. Und die können auch jetzt auf uns zeigen, sagen, guck mal, die können das schon, macht das doch auch oder nehmt es doch einfach von denen, ist doch schon da.
Sehr cool.
Und solche Sachen können wir halt auch, ich sag mal, Automobilisten bieten. Da haben wir auch Testsysteme, die ganz, ganz wenig kosten, wo die halt leicht mal eben handhabbar gegen Everest testen können, ohne halt 1 Million für ein Testsystem ausgeben zu müssen oder ohne jeweils mit dem R-König zur nächsten Supercharger fahren zu müssen.
Wir sprechen jetzt immer von Ladeinfrastruktur, jetzt um mal aus meinem eigenen Haushalt was beizutragen. Ich habe gerade eine Wärmepumpe bekommen, ich habe eine Photovoltaikanlage. Die müssen auch noch alle mit der Wallbox sprechen. Ja. Das ist bei euch dann wahrscheinlich auch möglich, oder?
Genau, also vom Prinzip ist auch da, also wir sehen uns wie so eine Spinne, die so im Netz sitzt und ganz viele Richtungen, Arme hat. Im Heimbereich habe ich das ganze Thema Smart Meter Gateway, Solaranlage, Akku, Wärmepumpe. Da gibt es irgendwelche Home Energy Management Systeme, die Energie verteilen sollen. Da gibt es sehr, sehr viele. Also auch da gibt es wieder, mit wem bin ich jetzt kompatibel. Es gibt da Ansätze für gemeinsame Standards, aber es gibt auch da wieder viele global und jeder setzt es wieder ein bisschen anders um. Gestern gerade mit einem Kunden länger darüber gesprochen. Die würden vielleicht sogar ein Stück da an Code spenden, weil sie sagen, okay, wenn wir auf Everest umsteigen, dann können wir ja von unserer alten Kompatibilität mit ein paar Solaranlagen ein bisschen was einbringen. Dann fällt uns auch der Umstieg leichter. Das sehen wir immer wieder, dass Hersteller sagen, ich spende hier und da einen Brocken. Das meiste machen wir tatsächlich mit einer Handvoll sehr engagierten Herstellern zusammen im Konsortium. Aber es gibt dann wieder solche Spenden. Und ja, das ist ein großes Thema. Und tatsächlich ist auch noch nicht so ganz raus. Nicht jeder hat eine Solaranlage, aber vielleicht habe ich 10 Wallboxen im Mehrfamilienhaus im Keller. Auch die müssen sich untereinander koordinieren, den Stromanschluss aufteilen, auf Strompreise reagieren, auf Prioritäten der Fahrzeuge reagieren. Also es gibt immer wieder so Themen, ich sag mal im häuslichen oder mittelgroßen Bereich, wo ich Energie managen muss. Und da steht viel von uns auf der Roadmap. Die ersten Sachen können wir schon. Aber da wird viel, viel passieren in den nächsten Jahren, was halt momentan noch USPs sind von einzelnen Herstellern und mit der Zeit halt, ich sag mal, ins Basissystem wandert. Ich sag mal, so Taschenlampen-App musste man sich früher fürs Android noch runterladen. Mittlerweile kann das jedes Android.
Ja. Jetzt haben wir natürlich ganz viel von den Vorteilen gesprochen. Jetzt kann ich mir zum einen natürlich vorstellen, dass Hersteller sich auch gerne ganz bewusst abschotten, weil sie dann Wettbewerbsvorteil dran sehen. Auf der anderen Seite, dass es auch Herausforderungen oder Bedenken gibt, sich auf eine Open-Source-Lösung zu verlassen. Kannst du mal da noch was drüber sagen? Was sind da so die großen Herausforderungen in diesem Bereich?
Also erstmal ist man am Anfang immer ein bisschen vorsichtig. Wenn so ein neues Open-Source-Projekt ist, hat das dann schon irgendwie sich seine Spuren verdient. Also ist das schon im Markt approved. Ich muss sagen, wir haben sehr, sehr viele Hersteller, wo wir gerade Serienentwicklung haben. Das sind so in Größenordnung mehrere Millionen Charter, die da im Jahr produziert werden. Nicht alles davon sind bezahlte Kunden von uns, vielleicht gute Hälfte. Der Rest nutzt es einfach so. Die sagen halt, na, das ist Open-Source auf GitHub. Ich lade mir das runter, nutze das. Mit den anderen arbeiten wir aktiv zusammen im Engineering und integrieren das da. Also wir sehen beide Welten, das ist auch voll in Ordnung. Wir haben auch so, was Traction angeht, jeden Monat hier neue Rekorde, was irgendwie Community Engagement angeht, was aktive Engineering-Koordinierung angeht, wächst auch immer weiter. Das heißt, diese Community ist da und sie wächst zum Teil leider noch behind the scenes, aber mittlerweile auch sehr viel nach außen sichtbar. Also ich glaube, das ist so eine typische Angst, wo man hat bei so einem jungen Community-Projekt. Dann haben halt viele Leute mit Open Source Berührungsängste, so verliere ich dann meine IP? Ich würde also sagen, nein, wir haben da halt eine Lizenz, die das sehr, sehr gut macht. Das ist halt auch der, also wir machen das nicht das erste Mal als Gründer, wir wissen, worauf man achten muss. Weiterer Angstpunkt ist, ja, ich habe jetzt auch irgendwelche USPs, die ich verliere. Und genau um die geht es uns eigentlich gerade nicht. Es geht uns um diese ganzen Standards. Das sind keine USPs. Das war es vielleicht mal, dass irgendjemand sagt, oh, ich habe eine OCPP 2.0 Wallbox. Aber ganz ehrlich, der Wettbewerb holt so schnell auf. Und das geht hier um Wochen oder wenige Monate. Ist es wert dafür, ein riesen Engineering-Team zu treiben und dann halt über Jahre den ganzen Pain mit Testing und Zertifizierung zu haben, mit Regressions. Was wir halt sehen, ist, dass die Leute, die sich nicht für Open Source entscheiden, wenn Open Source erstmal ein kritisches Momentum hat, und danach sieht es bei uns aus, langfristig nur verlieren können. Man muss halt gucken, wann macht man den Umstieg. Man hat natürlich gewachsene Systeme, man möchte die umbauen, man muss den richtigen Zeitpunkt abpassen, geschenkt, aber langfristig, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei.
Bei der KI haben wir es irgendwann mal erlebt, dass was Open Source hieß und dann plötzlich gar nicht mehr Open Source war. Dann ist der Deckel zugegangen. Ist das eine Angst, die auch besteht?
Also vom Prinzip, also erstmal, was einmal open ist, bleibt open. So, jetzt kann natürlich immer sein, dass zum Beispiel meine Firma sich entscheidet, dass wir das eine Weiterentwicklung nicht mehr veröffentlichen. Das dürften wir machen. Aber erstmal wäre das schön dumm, weil mittlerweile sind, glaube ich, 2/3 der Entwickler gar nicht mehr auf meiner Payroll. Und die machen die auf jeden Fall weiter. Das ist das eine. Also das werden wir nicht tun. Zweiter Punkt ist, wir sind unter der Schirmherrschaft der Linux Foundation Energy. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die größte seiner Art weltweit, die Open-Source-Projekte governt, also darauf aufpasst, dass es fair zugeht, die Spielregeln setzt. Der gehört auch die Marke am Open-Source-Projekt. Die hat auch die Hauptrechte an den ganzen GitHub-Repositories und Co. Die passt halt auf, dass hier nicht ein einzelner Akteur unfaire Praktiken einführt.
Das ist cool. Jetzt bringt ihr ja die Hersteller und die Player nicht nur virtuell zusammen, sondern ihr habt dieses Jahr zum Everest Summit eingeladen und damit sozusagen den Versuch gewagt, die Menschen auch wirklich im Real Life an den Tisch zusammenzubringen. Wie gut hat das denn funktioniert?
Das ist vielleicht mal kurz zur Historie. Es gab so die Idee, ja, wir arbeiten da mit diesen zwei Firmen sehr eng im Engineering zusammen und wir würden die auch gerne mal treffen. Dann laden wir die doch einfach mal ein. Wir haben doch Platz, da können wir doch Autos hinstellen. Das wird doch ganz lustig. Ein paar Club Mates oder Biers daneben stellen, mal gucken, was passiert. Und dann dachten wir, können wir auch noch andere Leute dazu einladen. Dann ist es uns ganz schnell über den Kopf gewachsen. Wir waren irgendwie 70 Leute. Viel mehr hätte auch so ganz kurzfristig gar nicht geklappt, weil da jeden Tag neue Anmeldungen kamen. Und dann musste man mal den Cut machen, weil brauchen wir jetzt einen Toilettenwagen oder nicht? Brauchen wir jetzt Catering oder nicht? Genau, nächstes Mal planen wir deutlich größer. Ja. Nächstes Mal wird vermutlich auch in Nordamerika sein. Da haben wir einige Partner, die das mit uns aufziehen wollen. Ich will nicht zu viel verraten, aber das Format entwickelt sich gerade rasant. Es wird auch weiterentwickelt und wir kriegen extrem viel Zuspruch. Und alle, die da waren, fanden das richtig gut. Also es wird wieder in Deutschland stattfinden, es wird in Nordamerika stattfinden. Wir überlegen auch schon so zaghaft, ob wir in Asien Ähnliches aufziehen. Also unser Ziel ist es, also wir sind hier ein globales Open-Source-Projekt, wir sind auf vielen Kontinenten vertreten und und das Event hier hilft dabei und da waren auch weit über deutsche Grenzen hinaus Teilnehmer da.
Das ist ein super Stichwort, weit über deutsche Grenzen hinaus. Du hast auch gerade Nordamerika und Asien schon genannt. Und gerade wenn man bei Open Source auch so ein bisschen was von Vertrauen und Zusammenarbeit mal mitdenkt, dann denkt man natürlich gleich an China. Und im Fahrzeugmarkt haben wir doch einiges aus China inzwischen in den letzten 1-2 Jahren bekommen, wo man vielleicht fast schon denken könnte, die werden sich durchsetzen gegenüber den Europäern. Wie sieht das denn in dem Bereich Ladeinfrastruktur und eben Software aus?
Also, wir sind Open Source, jeder weltweit kann uns nutzen. Das können wir auch gar nicht verhindern. Ich habe ja gerade von diesen Fair-Use-Praktiken geredet. Das ist so. Jetzt als Firma, also ich habe ja zwei Hüte auf, einmal als Head von diesem Open-Source-Projekt aktuell, das ist ein gewähltes Gremium, und dann halt noch als CEO von Pionix, würde ich sagen, wir gucken uns China sehr genau an. Ich bin auch die nächsten Wochen da sehr viel unterwegs, auf Messen und rede mit Kunden und Partnern. Das ist etwas, das wird passieren, da muss der Markt das irgendwie klären. Wir versuchen eine gewisse Neutralität zu haben. Und gerade wenn China dieses Open Source ohnehin nutzt, dann möchte ich das lieber, dass es auf eine Art und Weise nutzen, dass sie auch der Community weltweit etwas bringen, dass sie da zurückspenden, dass sie da aktives Engagement haben. Es gibt einzelne Beispiele, so Huawei und Android-Telefone, wo die US-Regierung massiv interveniert hat und sie da effektiv rausgeworfen hat. Ich glaube, das wird hier nicht so leicht passieren, gerade weil wir noch eine Ecke offener sind als Android. Bei Android gibt es ja quasi die Google-Services und nur da ist Huawei rausgeworfen worden, nicht bei dem Standard-Android. Das konnte die US-Regierung auch nicht. Also ja, ist ein spannendes Thema. Und ob ich glaube, ob sie irgendwann den Weltmarkt dominieren werden, ich glaube, es wird immer Premium-Produkte geben. Es wird immer spezifische Lösungen für spezifische Kunden und Branchen geben. Ich habe ja gerade als Startup-Founder große Finanzierungsrunde geraced, da haben wir uns auch sehr viel den Markt angeguckt. Ich glaube nicht daran, dass es am Ende des Tages irgendwie so ein iPhone gibt, das irgendwie 50% Marktanteil hat im Chartern. Ich glaube, dafür sind die Stromnetze zu divers, die Anforderungen sind zu divers. Also ich glaube, es wird auf lange Sicht viele Player geben. Ja. werden es andere sein als jetzt bestimmt. Ich meine, es gehen viele Player pleite, es entstehen neue, aber ich glaube, es wird auch sehr, sehr viel davon in Europa und USA bleiben.
Wenn du gerade gesagt hast, dass du häufig in Asien bist oder jetzt auch gerade wieder hinfährst.
Ich fange gerade an.
Also jedenfalls diesen Markt ziemlich ausführlich natürlich beobachtest auch. Wie unterscheidet sich denn der aktuelle EV-Markt in China von unserem?
Also ich glaube, bei den Chartern vielleicht da angefangen, das, was wir auch immer wieder als Spam in unserer Mailbox sehen, ist halt relativ einfache Charting-Systeme. Ich sag mal so, die Standard-AC-Wallbox für zu Hause. Mhm. Aber auch die werden smarter. Im EV-Markt, ich habe jetzt so viel gelesen, gehört, gerade in Vorbereitung der Reise, die hatten halt unendlich Subsidies bekommen, um einfach erstmal Fuß zu fassen. Ich habe irgendwelche Zahlen gehört, muss ich jetzt lügen, aber ich glaube, so etwas wie 10.000 EV-Firmen wurden gegründet vor ein paar Jahren. 300 haben es geschafft, mindestens ein Auto zu produzieren. Und ich glaube, 30 oder so haben mehr als 10.000 Autos produziert. Also Okay. Es ist eine wahnsinnige Gemetzel da drüben, ist vielleicht das richtige Wort, zwischen Firmen und wahnsinniges Race, wer da überleben wird. Die allermeisten machen keinen Gewinn.
Da gibt es auch so eine Art Frühförderung dann sozusagen.
Genau, also es gab so eine Frühförderung, um einmal anzufangen. So, man hat irgendwie Land gekriegt und man hat irgendwie vielleicht auch Subsidies für eine Factory gekriegt und dann halt für jedes verkauftes EV. Aber das war irgendwann vorbei. Mhm. Aber das bricht nicht ab. Also die Förderung ist viel vorbei, aber sie haben es halt damit geschafft, dass dem ganzen Markt einen so krassen Push zu geben, dass die Electrification in China bei 40% ist bei Neuverkäufen. Und also man sagt, denkt immer so als Deutscher, oh, wir sind hier der Nabel der Welt und wir sind so viel besser. Und aber China ist gerade bei der Klimadebatte immer ganz weit vorne. Also China sollte man nicht unterschätzen, was Auszubau von Erneuerbaren angeht, sind die pro Kopf uns weit voraus und als ganzes Land mit den vielen Einwohnern und hin. Bei den EVs sind die uns weit voraus. Also Deutschland ist unter dem Weltdurchschnitt mittlerweile, gerade weil China den so weit nach oben zieht. Und die werden so günstig, also ich glaube, man muss sich warm anziehen als deutscher OEM, also VW, die Storys dort brauche ich glaube ich nicht wiederholen, Hälfte der Rennmarkt ist China, bei den Verbrennern, bei den EVs nicht, also die werden durch eine harte Zeit gehen, wir als deutsche Volkswirtschaft vermutlich auch, aber ja, ich glaube, es hilft jetzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken oder auf E-Fuel zu hoffen, weil EVs sind die bessere Technik, die setzen sich durch, die sind auch wahnsinnig günstig, perspektivisch, was da in der Roadmap kommt. Also das passiert jetzt so oder so. Das könnte auch eine AfD-Bundesregierung nicht mehr verhindern, weil das der Markt gerade regeln wird.
Also ihr habt Asien auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja. Vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs. Wenn jetzt jemand das zum Beispiel durchaus hört, diesen Podcast, und ist vielleicht ein Unternehmer, der in diesem Bereich tätig ist und der interessiert sich für Open-Source-Technologien in der Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Welche Tipps würdest du ihm mitgeben, was er berücksichtigen soll, wenn er das integrieren möchte?
Also auf jeden Fall glaube ich, wir haben eine Mailingliste, da kann man quasi mit der Community in den Austausch treten. Man kann mich und meine Firma kontaktieren, wir helfen und beraten da gerne, auch quasi mal vorzuführen, wo macht das eigentlich Sinn? So eine Erstberatung ist natürlich immer frei, um ein bisschen zu verstehen, wie können wir denn den verschiedenen Akteuren, Player helfen, also vom CPO zum Autohersteller und natürlich vor allem den Ladeinfrastrukturherstellern, aber auch allen, die irgendwie Zulieferer sind in der Branche. Ich sag mal vom Messgerätehersteller, also Powermeter bis zum Netzteil, haben da alle was von dem, was wir hier gerade aufbauen und immer vor offen für Gespräche. Und ansonsten guckt euch die Community an, kommt zu unseren Events, folgt uns auf Social Media.
Genau, und da passt natürlich die Internetadresse auch noch dazu, die ich an der Stelle gerne nenne, www.pionix.com. Da erreicht man euch. Super, ganz herzlichen Dank, lieber Marco.
Vielen Dank, Tobias.
Ich hoffe, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, Ihnen hat dieses Gespräch auch wieder gut gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Die neuesten Trends, Innovationen und Lösungen der Elektromobilität finden Sie auf der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität in München, oder auf der Power to Drive Europe Conference. Haben Sie neue Ergebnisse aus der Forschung oder innovative Projekte, die Sie einem Fachpublikum präsentieren möchten? Dann gestalten Sie das Programm der Konferenz mit und reichen Sie einen Präsentationsvorschlag ein. Alle Infos dazu finden Sie unter www.powertodrive.de/conference/call-4-abstracts.